Liebe Hörer und Hörer, das literarische Echo kommt heute vom Prenzlauer Berg in Berlin, wo ich in den Räumen des Christoph Links Verlag mit dem Gründer des Links Verlags spreche. Dr. Christoph Links hat einen Verlag, der sich mit bestimmten Themen und einem bestimmten Sortiment nun einen Namen gemacht hat. Und ich möchte von Ihnen gerne mal hören, wie würden Sie Ihren Verlag kurz skizzieren?
Wir sind eine der ersten privaten Neugründungen aus dem Revolutionsherbst 1989 und haben zunächst die Tabuthemen der ostdeutschen Geschichte behandelt, dann sehr viel deutsch-deutsche Themen, die Frage der Vereinigung und des Prozesses der Annäherung von Ost und West in Deutschland und sind nunmehr bei internationalen Themen angekommen und werden in diesem Herbst das erste Mal ein Buch einer kanadischen Autorin aus Toronto veröffentlichen, wo es um die Erfahrungen von 7 kanadischen Frauen geht, die während der Nazizeit in Deutschland gekapert waren. Das heißt, auf Irrfahrt dieses Buch. Sie sehen, wir sind von den eher ostdeutschen Themen nun in die internationale Geschichte und Politik vorgestoßen.
Darf ich kurz nachfragen? Ich habe das Wort schon mal gehört. Tabuthemen. Das ist, ich kann mir in etwa denken, aber was verstehen Sie persönlich darunter?
Die DDR war eine Diktatur mit einem Zensursystem. Jedes Buch, das gedruckt werden wollte, brauchte eine Genehmigung vom Kulturministerium, eine Druckgenehmigungsnummer von der Zensurbehörde. Und da sind viele Themen verboten worden, die sich etwa kritisch mit dem Stalinismus, mit Korruption und Amtsmissbrauch innerhalb der DDR, mit Umweltsünden, mit politischer Unterdrückung beschäftigt haben. Und darüber gab es aber Manuskripte in den Schubladen, die nur nicht veröffentlicht werden durften. Und das war bei uns, wie bei vielen osteuropäischen Revolutionen 1989-90, der Impuls, ein neues Forum für kritische Autoren zu schaffen, die diese Texte veröffentlichen möchten.
Und das hat wahrscheinlich dann auch seine Wirkung gehabt. Es ist beachtet worden, es ist zum Thema geworden. Ich persönlich habe mir davon einiges im Internet angesehen, also auch Texte und so weiter. Ist noch etwas von der Nachwirkung heute zu spüren oder ist das Thema jetzt ad acta gelegt?
Die Probleme der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands sind bis heute ein Thema, denn wir haben noch keine wirtschaftliche Angleichung von Ost und West. Nach wie vor ist die Arbeitslosigkeit im Osten doppelt so hoch wie im Westen, ist das Einkommen deutlich niedriger, sind die Sozialstandards schwieriger. Und daher gibt es eine Ungleichheit, die auch natürlich kulturell und mental bei der Stimmung der Menschen sich niederschlägt. Und daher ist die Frage, wie kann die Angleichung von Ost und West im Prozess der deutschen Einheit besser gelingen, nach wie vor ein Thema und wird das jetzt auch zu 20 Jahren Mauerfall wieder im Land eine Rolle spielen.
Herr Dr. Links, Sie haben ja im Bereich des Verlagswesens dazu ein Buch geschrieben. Das Schicksal der DDR-Verlage, die Privatisierung und ihre Konsequenzen, das kürzlich erschienen ist. Und mit dem Buch befassen Sie sich ja auch nun gerade mit dem Thema, das uns nun besonders interessiert, nämlich wie steht es heute und wie stand es zur Zeit des Mauerfalls und wie stand es davor um den Buchverlag, um die Buchindustrie, aber nun vielleicht für uns besonders interessant, um die literarische Publizistik.
Die DDR hatte ein kontrolliertes, überschaubares Verlagssystem. Es waren nur 78 Verlage vom Staat zugelassen. Diese hatten eine Lizenz bekommen. In der Bundesrepublik zum Vergleich sind es über 2500 wirtschaftlich aktive Verlage. Aber diese 78 DDR-Häuser waren erfolgreich, haben auch viel internationale Literatur und übersetzt, darunter auch aus Kanada, und hätten eigentlich gute Chancen gehabt, auch auf dem gesamtdeutschen Markt zu bestehen, zumindest ein Großteil davon. Doch ist dann in den 1990er Jahren eine Privatisierungspolitik hier in dem Vereinigten Deutschland erfolgt, bei der viele ostdeutsche Unternehmen an ihre direkten Konkurrenten im Westen verkauft worden sind. Und diese haben dann nach relativ kurzer Zeit ihre ostdeutschen Neuerwerbungen geschlossen, um damit den Markt zu bereinigen, sodass von den ehemals 78 Verlagen, die es in der DDR gab, heute eigenständig ohne zwischenzeitliche Insolvenz nur noch 9 existieren. Und es sind auch von den 6.500 Arbeitsplätzen, die es in diesem Verlagsbereich gab, heute nur 600 übrig geblieben. Das heißt, 90% der Arbeitsplätze sind verschwunden, weil die Produktionszentren in den Westen verlagert worden sind. Das bedeutet, dass heute nur noch 2%, also exakt sind es 2,2% der jährlich erscheinenden Bücher in Deutschland aus ostdeutschen Verlagen kommen. Also diese 9 Bundesländer, jetzt mal ohne Berlin gerechnet. Und das macht deutlich, dass sehr viel von der alten ostdeutschen Verlagslandschaft verloren gegangen ist.
Damit ist ja wohl auch ein Verlust an Substanz zu verzeichnen. Denn wenn ein Verlag schließt, dann gehen Autoren weg, dann geht ein verlagstechnisches Können unter oder es wird nicht mehr benutzt. Literarisches Wissen und überhaupt Kulturverständnis wird abgebaut, nicht wahr?
Die großen prominenten Autoren wie Christa Wolf und Christoph Hein beispielsweise, die haben schnell wieder einen neuen Verlag gefunden, etwa den Surkamp Verlag in Frankfurt am Main. Aber viele Autoren der zweiten Reihe, sage ich mal, oder der mittleren Generation, die noch nicht so prominent waren, die haben zum Teil ihre verlegerische Heimat verloren. Für die war das Sterben der ostdeutschen Verlage ein großer Verlust.
Das kann ich mir denken.
Und neben den Autoren ist es eben auch ein Verlust an Arbeitsplätzen und an Wirtschaftskraft. Denn wir haben die Situation heute in Deutschland, dass die neuen Bundesländer, also die 5 Länder, die früher die DDR gebildet haben, heute sich nicht aus eigener Kraft finanzieren können, dass das Steueraufkommen im Osten Deutschlands nicht ausreicht, um die Elementaraufgaben einer Kommune, einer Stadt, eines Landes zu erfüllen, sodass nach wie vor ein Drittel der Haushalte dieser ostdeutschen Länder aus dem Westen mitfinanziert werden muss, weil einfach die wirtschaftliche Basis kaputt gegangen ist. Und hier hätte nach meiner Ansicht, und das mache ich auch in meinem Buch deutlich, eine andere Privatisierungspolitik, eine andere Wirtschaftspolitik erfolgen müssen. Doch Anfang der 90er Jahre hat die damalige konservative Regierung ganz auf die neoliberalen Marktkräfte vertraut, hat gesagt, sie will keine Strukturpolitik machen, das soll alles der Markt regeln. Und der Markt ist dann eben sehr viel kaputt gegangen.
Wenn man das jetzt nun auf das literarische Schaffen überträgt, ich könnte mir vorstellen, dass nennen wir sie mal heimatlos gewordene Autoren sich auch die Frage stellen, soll ich überhaupt noch weitermachen? Denn es ist doch wohl so gewesen, dass zur Zeit der DDR das literarische Schaffen, wenn auch in gewisser Weise zensiert, auf bestimmte Weise doch auch gefördert worden ist. Dass junge Autoren, wenn sie ein Gedichtband zum ersten Mal vorlegten, eine nicht geringe Chance hatten, den auch veröffentlichen zu können. Solche Autoren haben es heute wahrscheinlich schwerer.
Das ist völlig richtig. Diese gezielte Förderpolitik, die es einst gab, funktioniert so in der neuen Bundesrepublik nicht. Da gibt es zwar Stadtschreiber und gibt es literarische Preise und mal ein Stipendium, Aber diese sehr gezielte literarische Förderung, wie sie systematisch in der DDR betrieben wurde, ist schon von der Struktur her der heutigen Bundesrepublik nicht möglich. Heute ist es so, dass die Autoren, die keine Verlage finden, dann die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, um ihre Bücher in kleiner Auflage digital drucken zu lassen, als Book on Demand. Es gibt eine Reihe von kleineren Digitaldruckverlagen, die Autoren anbieten, 100 oder 200 Stück preiswert zu publizieren. Und die Autoren nehmen diese Bücher dann mit und verkaufen sie bei ihren Lesungen, weil es keinen kommerziellen Vertrieb und keine richtige PR-Abteilung in diesen Verlagen gibt. Das sind eher verlängerte Druckereien. Und auf diese Weise müssen sich dann Autoren versuchen, selbst durchzuschlagen, indem sie ihre Texte selbst drucken lassen und selbst verkaufen, weil sie keine geeigneten Verlage finden. Ja.
Oder sie einfach eben an ihre Webseiten hängen, in Blogs bekannt machen. Und das ist doch eine neue Entwicklung. Ich hätte gern von Ihnen nun mal erfahren, als Verleger, sehen Sie das sehr kritisch oder sagen Sie sich, ich kann da auch als Verleger mitmachen, indem ich mich dieser Medien bediene und unter Umständen sogar, also auch Autoren sage, ich kann nicht alles drucken, aber ihr könnt unter meinem Namen euch bekannt machen. Ist das möglich heutzutage?
Wir nutzen natürlich auch die elektronischen Vertriebswege, bieten Bücher auch als E-Book an, als elektronisches, runterladbares Produkt, als Datei sozusagen, ja. Und nutzen die neuen Techniken. Es ist aber so, dass wir technologisch ganz am Anfang stehen, dass es in Deutschland bisher erst wenige Buchlesegeräte gibt. In diesem Herbst sollen weitere neue Modelle auf den Markt kommen. Und jetzt beginnt die Entwicklung fürs iPhone, das auf das Smartphone, auf das Telefon mit dem großen Display dann auch kleinere Texte geladen werden. Das bieten wir unseren Autoren natürlich mit an. Aber in dem Bereich ist kein Geld zu verdienen. Davon kann kein Autor überleben.
Und auch kein Verleger letztlich.
Letztlich auch kein Verlag. Das sind zusätzliche Werbeinstrumente, Informationsinstrumente. Das wird aber nicht die Zukunft des Publizierens sein. Im Moment sind sich alle Experten sehr unsicher, wie der Anteil der elektronischen Bücher am gedruckten Markt künftig sein wird. Die Schätzungen liegen zwischen 5% und 15%, denn einen umfangreichen Roman will man doch lieber auf gut gedrucktem Papier lesen und auch mal in der Badewanne oder am Strand, unabhängig vom elektrischen Gerät. Aber es kann natürlich sein, dass im Fach- und Sachbuchbereich der digitale Anteil größer wird. Da stehen wir am Anfang einer neuen Entwicklung und werden sehen, ob es ähnlich rasant verläuft wie bei den Smartphones oder ob mehr auf die kleineren Laptops geht. Bisher ist das noch ein sehr überschaubarer Markt.
Gibt es in dem neuen Land, mit der neuen Regierung, also seit der Wende, eine Kulturpolitik, die auch eben Verlagshäusern wie dem Ihrigen unter die Arme greifen, wenn es aus irgendwelchen Gründen, sei es aufgrund internationaler Konkurrenz oder aus anderen Gründen, plötzlich mal schwer geht, eben unter der Voraussetzung, das Buchwesen in Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil unseres kulturellen Lebens, nicht wahr?
Deutschland hat ja die besondere Situation, dass nach dem Zweiten Weltkrieg von den alliierten Besatzungsmächten eine zentralstaatliche Kulturpolitik abgeschafft wurde und das auf die einzelnen Länder, also auf die Region verteilt wurde. und Deutschland im Unterschied zu Frankreich etwa kein zentrales Kulturministerium hat. Und insofern gibt es hier in Deutschland auch keine zentrale Förderpolitik für Literatur oder für Verlage. Österreich kennt so etwas zum Beispiel, Deutschland leider nicht. Insofern ist es immer Sache der einzelnen Bundesländer, wie sie ihre literarischen Institutionen unterstützt. Aber es ist vor allen Dingen ein Wirtschaftsbereich und man geht davon aus, dass die Verlage sich wirtschaftlich allein behaupten. Und für uns steht da kein besonderes Unterstützungs- oder Förderinstrument zur Verfügung, sondern wir müssen uns wirtschaftlich allein behaupten und durchschlagen.
Herr Dr. Lenz, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Vielleicht kommen Sie mal nach Ottawa. Sie wären herzlich willkommen im Studio des Literarischen Echos bei CKCU und Carleton University. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.